was wir sozusagen gemacht haben, ist jetzt quasi den Strang rechtsextreme Einstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zusammenzuführen und beides sozusagen nebeneinander zu messen in den Mittelstudien. Sie sehen dieses Syndrom, das klingt sozusagen so ein bisschen wie eine Krankheit, so ist es nicht gedacht, aber es hat sozusagen einzelne Symptome, einzelne Aspekte, die wir auch getrennt voneinander messen. Und da geht es um Abwertung von bestimmten Gruppen, beziehungsweise von Menschen, die aufgrund ihrer Zuordnung wahrgenommen oder real zu einer Gruppe abgewertet werden. Hier geht es also nicht um die Abwertung von einem einzelnen Individuum. Ich finde dich doof, deswegen werte ich dich ab, sondern es geht um eine Abwertung durch Zuschreibungen. Und das ist dann eben rassistisch, sexistisch, fremdenfeindlich, wie auch immer. Das ist sozusagen der zweite große Punkt. Eva hatte schon berichtet, wir messen auch neurechte Einstellungen. Das sind sozusagen die Kategorien dahinter. Antifeminismus spielt da eine große Rolle. Auch sozusagen Haltung gegen das Establishment, die da oben gegen wir hier unten spielen da eine große Rolle. Und Sie sehen da ein Wort, das vorletzte von unten, Ethnopluralismus. Das ist letztendlich eine beschönigte Darstellung des Wortes Rassismus. Die Neurechten sozusagen sagen jetzt nicht mehr, wir sind rassistisch, sondern die sagen, wir finden alle Kulturen toll. Die sollen nur bitte schön alle auch so bleiben, wie sie sind und sich nicht vermischen. Und das nennt sich dann Ethnopluralismus, ist aber genau dasselbe drin, Rassismus. Und der vierte große Punkt sind rechtspopulistische Einstellungen. Das ist natürlich ein Themenfeld, was in den vergangenen Jahren auch noch mal ein bisschen spannender geworden ist. Ein bisschen auch europaweit beobachten wir ja, dass da irgendwie gerade Entwicklungen gibt, die interessant sind. Und deswegen messen wir auch das. Das messen wir, indem wir vier Kategorien aus der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit nehmen und dazu ergänzt sozusagen durch illiberale Demokratievorstellungen, so ein Autoritarismusgefühl und auch sozusagen Demokratiemisstrauen. Das ist sozusagen das letzte große Konstrukt. Und das ist das, was wir messen. Deswegen ist das Buch so dick geworden. Und ich versuche sie jetzt mal durch die allerwichtigsten Ergebnisse durchzunehmen und den Rest können wir dann ja im Anschluss vielleicht noch beim Weinchen besprechen. Zur Untersuchungsausgangslage werde ich Sie jetzt gar nicht weiter belasten. Wir haben eine Telefonumfrage gemacht. Alle zwei Jahre findet ja die Studie statt und das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das mit einer Telefonumfrage gemacht haben. Und man sagt, so ab 1000 ungefähr Befragten ist man repräsentativ. Wir haben über 2000 Menschen befragt. Repräsentativ meint, dass sie in Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen und so weiter ungefähr auch unsere Gesellschaft widerspiegeln. Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, was wir als die Mitte sehen. Also die Mitte ist jetzt nicht irgendwo eine politische Mitte oder eine wirtschaftliche Mitte, sondern für uns ist sozusagen das, was wir messen, die gesamtgesellschaftliche Darstellung unseres Miteinanders. Also wir haben in dieser Stichprobe Menschen, die sich selbst als rechts verorten, selbst als links verorten, genau in der Mitte, alte, junge, Männer, Frauen, alles drin. Und wir schauen sozusagen auf die Gesamtgesellschaft. Sie erinnern sich, dieser Mittebegriff kam eben aus den Diskussionen des Jahr 2006. Und jetzt werden wir halt immer wieder gefragt, wo ist denn nun die Mitte? Es geht also um unsere gesamte Gesellschaft. Das nochmal zur Erklärung. Und jetzt zu den Ergebnissen. Das Gute vorab, und das ist uns tatsächlich auch sehr wichtig, weil das ein richtig guter Befund ist, die große Mehrheit der Befragten hat sich absolut positiv gegenüber Demokratieeinstellungen geäußert. Sie sind sehr, sehr sensibel auch gegen Bedrohungen, die unsere Demokratie erfahren könnte. Und wir haben da eine ganz, ganz große Menge der Befragten, die sagt, es ist absolut unerlässlich, dass Deutschland weiter demokratisch regiert wird. Und wir stehen auch zu pluralistischen Überzeugungen, zum Minderheitenschutz. Und das ist erstmal ein guter Befund. Nichtsdestotrotz, und das ist eben dann wieder das Spannende, und darüber müsste man eben, und können wir gern auch eben reden, ist, dass gleichzeitig dieselben Befragten eben in manchen Teilgebieten dann trotzdem antipluralistische, illiberale oder gruppenabwertende Überzeugungen teilen und wie das eben auch zusammengeht. Das ist eben sowas, da können wir es mit einer Studie erstmal nur drauf zeigen und wir können sagen, Achtung, da gibt es eine Entwicklung und dann müssen wir alle in der Zivilgesellschaft, in der Politik, in solchen Debatten wie heute eben darüber diskutieren, warum da sozusagen auch so verschiedene Trends zu entdecken sind. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Kategorien hatten Sie schon gesehen. Auch da gibt es sehr positive Befunde. Alles, was zusammenhängt, so mit Abwertungen aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung und so weiter, Gender, nimmt ab. Die Zahlen sind rückläufig, egal ob wir uns die Abwertung von homosexuellen Menschen angucken oder auch von Transmenschen, klassischen Sexismus, alles auf einem niedrigen Niveau und abnehmend. Meine These, die ich gerne zur Diskussion stelle, ist, dass zum Beispiel so eine Debatten wie MeToo oder auch sozusagen so darüber, was sexistische Werbung bedeutet oder wie Sprache wirkt, dass das eben in unserer Gesellschaft zumindest zu einem Umdenken geführt hat darüber, was sozusagen okay ist und was nicht. Das heißt ja nicht unbedingt, dass jetzt alle, die wir befragt haben, nicht mehr sexistisch sind. Also wir können nur das messen, was die Menschen uns auch bereit sind, am Telefon zu sagen. Die Dunkelziffern liegen natürlich noch mal irgendwo anders. Aber alleine das Bewusstsein der Befragten, dass bestimmte Sachen eben vielleicht nicht mehr okay sind, das hat sich offensichtlich gewandelt, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Und das ist doch ein schöner Befund. Auf der anderen Seite, alles, was sozusagen mit der Abwertung von Menschen zu tun hat, die irgendwie in irgendeiner Form als anders wahrgenommen werden, da entdecken wir sozusagen keinen rückläufigen Trend, einen leichten rückläufigen Trend bei bestimmten, also bei Rassismus zum Beispiel, aber auch da finde ich, ist das ein gutes Signal, dass die Zahlen weder steigend sind, was man manchmal ja bei der Debatte annehmen könnte, noch dass sozusagen die Zahlen jetzt wahnsinnig hoch wären. Jede einzelne dieser Personen sozusagen ist das ein Prozentsatz zu viel, aber trotzdem finde ich das auch einen ganz spannenden Befund, dass Rassismus und auch Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen nicht unbedingt zunehmen über die letzten Jahre. Und das ist eben was wir mit solchen Langzeitstudien auch gut messen können, dass sozusagen auch gesamtgesellschaftliche Trends manchmal nicht so aufgeregt wahrgenommen werden müssen, wie man sie vielleicht in der öffentlichen Debatte dann hat und diskutiert. Genau. Antisemitismus ist natürlich auch ein total wichtiges Thema, untersuchen wir eben auch seit langem. Und auch hier sehen Sie den Befund, die Zahlen sind nicht steigend. Klassischer Antisemitismus, also so wirklich krass sozusagen Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft oder sozusagen Gruppe, das nimmt ab oder ist eben auch niedrig. Was ein bisschen zunimmt, und das ist eben tatsächlich auch ein spannender Befund, ist sozusagen israelbezogener Antisemitismus. Und hier meine ich nicht jegliche berechtigte Kritik an der Politik des Staates, weil da gibt es genügend, was man kritisieren könne, sondern wenn quasi die israelische Politik gleichgesetzt wird mit Jüdinnen und Juden, wenn zum Beispiel selbst Juden, die in Deutschland geboren sind, aufgewachsen sind, hier leben, Deutsch sprechen, natürlich ganz normale Deutsche sind, wie alle anderen auch, dafür verantwortlich gemacht werden oder gefragt werden, was sie denn jetzt da von dem Staat Israel und der Politik halten, dann wird es gefährlich, dann verbindet man Sachen miteinander, die man nicht verbinden sollte. Und das ist sozusagen das Konzept, was wir mit israelbezogenem Antisemitismus verbinden. Und da sehen wir auch, dass die Zahlen durchaus ein klein wenig gestiegen sind. Sicherlich auch eine spannende Debatte. Es wird ja immer gesagt, das ist so ein importiertes Problem, dass so die vielen Menschen, die neu sozusagen zu uns in unser Land gekommen sind, aus arabischen Kulturkreisen, dass die dann den Antisemitismus importieren. Das verleugnet halt total, dass wir in Deutschland natürlich auch Antisemitismus haben. Und wir können das anhand unserer Langzeitstudienzahlen natürlich ganz gut zeigen, weil in dieser Stichprobe sind nur deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger drin und dementsprechend reden wir hier über ein deutsches Thema. Also was nicht leugnet, dass es natürlich Antisemitismus auch bei Zugewanderten gibt, aber das ist eben nicht der Diskussionspunkt, den wir hier machen wollen. Genau, ich hatte schon gesagt, dass sozusagen alles, was zum Menschen, die als fremd eingeordnet werden, egal in welche Kategorie, dass es da durchaus Abwertungen gibt. Und das sind auch Zahlen höhere Werte, als wenn wir uns im klassischen Sexismus oder Antisemitismus uns anschauen. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht ganz so überraschend, dass natürlich diese Debatte, die wir eben jetzt verstärkt auch nochmal in den letzten 3, 4, 5 Jahren führen, auch dazu führt, dass wir anders über Asylsuchende diskutieren. Die Zahlen sind ja auch sehr in die Kritik geraten, weil uns vorgeworfen wurde, wir würden sozusagen mit 2 Fragen jemanden in die rechte Ecke stellen. Das tun wir natürlich nicht. Und auch, es gilt übrigens für den ganzen Fragebogen. Wenn man bei 1 oder 2 Fragen mal irgendwie zustimmende Werte hat, ist man noch lange nicht in irgendeiner Kategorie, die die Befragten als rechtspopulistisch, rechtsextrem oder sonst wie einstufen würde. da gibt es sozusagen auch Korrelationen, Zusammenhänge miteinander und wir können halt tatsächlich an den Zahlen nachweisen, dass Menschen, die dazu neigen, in einer Kategorie jemanden abzuwerten, auch übermäßig wahrscheinlicher sind, auch Menschen in anderen Kategorien abzuwerten. Und dass es da Zusammenhänge gibt, das können wir belegen. Und deswegen ist eben auch sozusagen die Frage nach der Abwertung von Asylsuchenden nicht ganz unspannend. Nicht alle, die jetzt hier einen Ausschlag haben, sind rechts, aber wir können auf alle Fälle eben sagen, dass die öffentliche Debatte, die wir in den vergangenen 2 Jahren geführt hat, eben nochmal zu einem Anstieg von um die 10% geführt haben und über jede 2. befragte Person kritisch gegenüber Asylsuchenden eingestellt ist. Das ist jetzt aber eben sozusagen auch eine sehr verkürzte Darstellung, weil, Sie erinnern sich, wir versuchen alles ein bisschen miteinander in Beziehung zu setzen. Genau, so, und dann, das ist nämlich eigentlich, finde ich, auch noch sehr viel wichtiger, dann guckt man nämlich auch wieder sozusagen auch mal weg von diesem Aufregerthema Asyl. Jede 2. befragte Person wertet Langzeitarbeitslose ab. Und da können wir dann mal ernsthaft darüber diskutieren, ob das sozusagen, was da die Gründe für sind, warum Menschen, die nicht sozusagen als besonders wertvoll oder wertschöpfend für unsere Gesellschaft angesehen werden, dann eben abgewertet werden. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz interessante Diskussion wäre und eine wichtige, an die wir ran müssen. So viel zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Der Rest geht jetzt schneller, ich verspreche es. Rechtsextreme Einstellungen. Sie erinnern sich, wir messen das seit 2006. Es gibt also sozusagen Langzeitdaten und die Fragen sind unverändert geblieben. Es sind 6 Kategorien mit jeweils 3 Fragen und das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass wir eben eine Vergleichbarkeit haben. Nachteil ist, dass vielleicht über so einen langen Zeitraum Fragen möglicherweise nicht mehr das messen, was man mal vor 10 Jahren hinter der Frage versteckt hatte. Und das ist immer eine lange Diskussion darüber, ob man jetzt aufgrund der Vergleichbarkeit eine Frage so lässt oder sie ändert. In diesem Rechtsextremismus-Fragebogen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, alle 18 Fragen so zu lassen. Und das sind jetzt auch nie so, vielleicht ein bisschen, man könnte mal drüber nachdenken, Asyl stärker irgendwie zu beschränken, Fragen, sondern das sind richtig krasse sozusagen Fragen, die, wenn man die beantwortet, eben tatsächlich schon eine Geisteshaltung verraten und gerade dann eben, wenn man mehr als einer Frage zustimmt. Ich bringe Ihnen hier mal sozusagen nochmal die Kategorien und jetzt auch tatsächlich gleich Beispiele. Auch hier gilt wieder, nur weil sozusagen man mal eine Frage beantwortet, wird man nicht einfach in die rechte Ecke gestellt, aber wir sehen schon, dass gerade auch hier wieder der Trend sich wiederholt, dass alles, was so im Bereich Fremdenfeindlichkeit sich bewegt, ein Stück höher ist als jetzt zum Beispiel klassischer Antisemitismus. Das ist sicherlich sozusagen was sich in unserer Gesellschaft zeigt und was wir anhand der Zahlen messen können. Ansonsten ganz wichtiger Befund meines Erachtens, geschlossenes rechtsextremes Weltbild, also jemand, der sozusagen in allen Kategorien Ausschläge hat, richtig geschlossene Rechtsextreme, sind auf einem sehr niedrigen Niveau sozusagen fast gleich geblieben und auch in Ost und im West sehr gleich niedrig. Wir reden hier von 2-3% der Befragten. Also dann sozusagen auch so dieses Bild des rechtsextremen Ostens spiegelt sich in unseren Zahlen nicht wieder, das hat es nie getan. Ich komme dann später nochmal auf das Thema, aber das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Erkenntnis, dass wir das eben mit Zahlen auch belegen können. Und dann haben wir eben zum Beispiel solche Bereiche wie hier, Sie sehen das, Verharmlosung Nationalsozialismus, ist auf einem sehr niedrigen Niveau, aber eben trotzdem, jeder Prozentsatz ist irgendwie zu viel und gerade bei dem Nationalsozialismus beziehungsweise der Verharmlosung dessen stellen wir jetzt zum Beispiel auch fest, dass es bei jungen Leuten vielleicht auch wieder ein Stück zunimmt. Also wir hoffen, dass das vielleicht auch nur ein Ausrutscher ist. Wir können das natürlich jetzt in der Langzeitfrist erstmal noch nicht beobachten, aber wir haben jetzt für 2018-19 Zahlen bekommen, dass das bei jungen Menschen, bei den jungen Befragten doch ein Stück weit angestiegen ist, wäre auch irgendwie nachvollziehbar. Zeitzeuginnen sterben aus, es ist ein Geschichtsthema, was weit weg ist, Debatte darüber ändert sich, aber das ist natürlich was wir weiter beobachten sollten. Aber Sie sehen hier auch schon anhand sozusagen der Fragen, ne, das ist jetzt einfach sozusagen schon eine klare Haltung, wer da zustimmt. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Das ist jetzt schon ein bisschen eine klarere und deutlichere Aussage. Dann haben wir sagen, auch da wieder die Ungleichwertigkeitsvorstellungen, also alles, was fremd ist und so weiter. Sie sehen da einen Kreis, den ich extra gemacht habe, weil natürlich immer die Frage bei dieser Folie kommt, oh, was ist denn das für ein Einbruch? Da hat es ja wahnsinnig Verbesserungen gegeben. Ich muss Sie da leider enttäuschen. Das war der Methodenwechsel zwischen dem einen Partner und dem anderen. Wir haben da von einer Umfragemethode gewechselt und deswegen ist es sozusagen nicht ganz redlich, sozusagen die Zahlen direkt miteinander zu vergleichen. Sie können aber eben trotzdem ja die Langzeittrends sehen. Ne? Also Sie sehen, bis 2012 gibt es immer mal sozusagen so eine leichte Wellenbewegung und wieder einen Anstieg und auch seit 2014, wir können sozusagen zeigen, dass sich die Zahlen auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisieren. Rechtspopulistische Einstellungen, da zeige ich Ihnen erstmal nur die eine Folie, weil ich die wichtig finde. Wir können auch anhand unserer Zahlen beweisen, dass rechtspopulistische Einstellungen in ihrer Gesamtheit nicht massiv zugenommen haben. Sie sehen da ganz, ganz leichte Veränderungen. 20-21% bewegt sich sozusagen über die ganzen letzten drei Befragungszeiträume fast gleich. Auch das ist sozusagen was, wo wir versuchen, quasi aus der erhitzten Debatte ein bisschen auch sagen, die Bewegung mal rauszunehmen und zu sagen, Leute, lasst uns mal sachlich drüber reden. 20% sind zu viel, aber es ist halt auch nicht die Mehrheit der Befragten, das sind 80%, die dann eben nicht reinfallen. Und das ist ja auch einfach eine wichtige Erkenntnis. Und wir können auch da sozusagen, wir können ein paar Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Bundesländern feststellen. Gerade im rechtspopulistischen Bereich haben wir tatsächlich ein paar höhere Werte im Osten Deutschlands. Hier ganz kurz eingeschoben, wir können nicht auf die einzelnen Bundesländer schauen, dafür ist die Stichprobe zu klein. Wir können sozusagen nur grob zwischen Osten und Westen unterscheiden und finden eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede, was ja auch eine spannende Erkenntnis ist. Gerade im Osten aber, und das ist dann eben doch wieder wichtig, ist eben alles, was sozusagen eine Abwertung von Fremden angeht, doch sehr viel stärker ausgeprägt als im Westdeutschland und auch, so wir haben es das Gefühl der Machtlosigkeit genannt, so eine gewisse Wut, ein Kontrollverlust, das Gefühl, dass man politisch nicht wirksam ist, das ist in Ostdeutschland weiter ausgeprägt als im Westen. Und dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele spannende Erklärungen, aber natürlich einfach auch ein Punkt, über den wir reden müssen. Aber das Bild vom rechten Osten hält also auch hier jetzt nicht so, dass man jetzt sagen müsste, Alarm, Alarm, wir haben da nur Rechtsextremisten im Osten. Natürlich ist das nicht so. Das ist aber dann eben doch auch nochmal sozusagen ein speziellerer Blick. Wir haben auch die Menschen befragt, klassische Sonntagsfrage, was würden Sie wählen, was haben Sie gewählt, was können Sie sich vorstellen zu wählen, mit welcher Partei sympathisieren Sie? Und dann sehen Sie eben auch anhand unserer Stichprobe, dass wir da alles drin haben, von linke Sympathisierenden über CDU, SPD, Nichtwählerinnen, aber eben auch sozusagen Sympathisantinnen von Grünen und von AfD-Wählerinnen. Und das ist dann eben schon nochmal eine krasse Visualisierung dessen, was wir in der öffentlichen Debatte wahrnehmen. In unserer Stichprobe, 75% der Personen, die gesagt haben, ich sympathisiere mit der AfD, also entweder ich habe sie gewählt, ich will sie wählen, ich könnte mir vorstellen, sie zu wählen, 75% dieser Befragten haben gleichzeitig höhere Ausschläge bei rechtspopulistischen Einstellungen. Das sind nicht einfach nur Protestwählende. Wer heutzutage sozusagen sich für diese Partei entscheidet, weiß zumindest, was er oder sie tut. Und es korreliert ganz offensichtlich auch mit den Einstellungen und dem Blick auf die Welt. Es ist dann eben auch nicht überraschend, dass wenn die AfD eben Tabubrüche begeht in der öffentlichen Debatte oder eben mit Vorstößen, dann interessiert die eigentlich recht wenig, was sozusagen das Establishment dazu sagt, was die anderen Parteien dazu sagen, sondern die möchten genau diesen 75% signalisieren, wir sind für euch da, wir vertreten eure Themen und das funktioniert offensichtlich ganz gut, dieses System von Angebot und Nachfrage. Nun kann man gut darüber streiten, ob das jetzt was demokratisch Positives ist, dass es ein Angebot für diese Menschen im Parteienspektrum gibt oder ob das sozusagen eine Partei ist, die gefährlich ist für unsere Demokratie. Da möchte ich jetzt sozusagen gar kein Urteil abgeben an dieser Stelle, aber wir können zumindest anhand unserer Zahlen zeigen, dass es sozusagen auch Wertevorstellungen dahinter stehen. Und das sehen Sie dann nochmal krasser auch bei den rechtsextremen Einstellungen. Das ist das sozusagen die schwarzen Balken rechts. Achtung, da hat sich der Maßstab verändert. Das sind jetzt sozusagen auf 10% gerechnet. Und da sehen Sie, dass sozusagen auch richtig klar rechtsextreme Einstellungen bei den Sympathisierenden der AfD mit 5% wesentlich höher vertreten sind als bei denen aller anderen Parteien und selbst bei den Nichtwählenden. Das ist zumindest das, was wir herausgefunden haben. Was wir sozusagen mit so einer Studie ja machen können, ist erstmal nur Trends aufzeigen. Wir können Entwicklungen aufgrund von Wissenschaft zeigen. Was wir damit erstmal nicht können, ist fertige Erklärungen liefern oder irgendwie sagen, das, das und das müssten wir jetzt tun und dann wäre es irgendwie anders. Dafür sind dann solche Veranstaltungen wie die hier da. Also wir versuchen jetzt, also das Buch ist quasi nicht das Ende, sondern der Anfang eines Prozesses. Wir versuchen diese Ergebnisse jetzt in die Fläche des Landes zu tragen, in die Medien, in die Konferenzen, in die Abende wie solche und eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir versuchen eben auch, Aktiven, die sich sozusagen für die Demokratie und gegen menschenfeindliche Einstellungen engagieren, mit unseren Zahlen was an die Hand zu geben, aufgrund derer sie eben auch argumentieren können. Zu sagen, Leute, wir müssen hier was machen, Leute, das ist ein Thema, wir haben hier die Zahlen dafür und jetzt lasst uns darüber reden. Das ist das, was wir mit solchen Studien können. Die neurechten Einstellungen, darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, aber was da sozusagen auch ganz spannend ist, sind zwei Punkte. Zum einen dieses Anti-Establishment, also alles, was quasi etabliert, Altparteien, die Medien, die Wissenschaft, die Politik. Immer wenn es verallgemeinert wird, ist es sowieso schon mal schwierig, dann hat man das mit Vorurteilen zu tun. Es gibt genauso wenig die Medien, wie es die Politik gibt. Aber so Anti-Establishment, so wir hier unten gegen die da oben, die sowieso nicht mehr wissen, wie der normale Mensch auf der Straße tickt, oder eben die da in Brüssel gegen wir hier in Erfurt oder die da in Dresden gegen die da in Erfurt oder so, es funktioniert in allen Gruppen, aber immer sozusagen durch eine Abgrenzung von anderen. Und das ist sozusagen ein relativ hoher Wert, das scheint ein wichtiger Punkt zu sein, diese Abgrenzung. Und das Zweite ist, auf was ich Sie hinweisen möchte, ist diese Unterstellung eines Meinungsdiktates. Da sehen Sie, da haben wir weit über 40% Zustimmungswerte. Dann, da steht dann sowas dahinter, wie das die Medien von der Politik gesteuert seien oder man in diesem Land ja nicht mehr sagen dürfe, was man denkt. Das sind genau die Leute, die dann alles sagen, aber sich dann darüber beschweren, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt. Und das scheint also auch ein wichtiger Punkt bei den neurechten Einstellungen zu sein. Ganz kurzer Exkurs, Neurechts bedeutet nicht, dass es besonders neu ist, sondern nur in Abgrenzung zu den Vorkommnissen und schlimmen sozusagen Taten der Nationalsozialistinnen grenzt sich diese Gruppe eben ganz klar sozusagen von allem ab, was vor 45 passiert ist. Ansonsten ist da auch da dasselbe Abwertende und Menschenfeindliche drin, aber eben eine klare Trennung sozusagen auf eine Fokussierung auf nach 45. Das ist eine total wichtige Folie und damit bin ich dann auch schon fast am Ende. Also Sie haben das ja gerade gemerkt, es gibt total viele Kategorien und sozusagen da überhaupt den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach. Und wir können tatsächlich auch an unseren Daten zeigen, dass das ganz schwer ist, das noch auseinanderzuhalten. Was ist noch rechtspopulistisch, was ist schon rechtsextrem, was ist Neurechts, was ist nicht Neurechts. Wir können zeigen, dass das total eng miteinander zusammenhängt. Also Menschen, die dazu neigen, neurechte Einstellungen zu teilen, neigen überproportional auch dazu, rechtsextreme Einstellungen zu teilen. Sie sehen das anhand dieser Zahlen an den Pfeilen. Also sozusagen 1 ist der höchste Wert und wir reden hier von 0,72, 0,78. Das sind richtig hohe Korrelationen, das sind richtig enge Zusammenhänge. Und das gleichermaßen in der Mitte der Kreis, dass alle die Befragten auch eine nachweislich höhere Neigung zur Gewaltbilligung haben. Das ist Und da, finde ich, wird es dann eben auch sagen besonders ernst, weil wir eben zeigen können, dass Einstellungen, also Worte, auch durchaus quasi zu Handlungen und Taten führen können, nicht müssen, aber können. Und dass dann sozusagen die Gefahr, wenn Menschen eben akzeptieren, dass Gewalt als ein Mittel zur Durchsetzung der eigenen politischen Meinung okay ist, dass es dann eben auch auf eine Art und Weise in eine Auseinandersetzung geht, die eben nicht mehr demokratisch ist. Und das finde ich einen besorgniserregenden Befund und da muss man dann, vielleicht kann da auch der Herr Innenminister dann noch was dazu sagen, dann hört es eben auch auf, zum Beispiel bei Verschwörungsmythen, dass das irgendwelche abgedrehten Spinner sind, die man eben einfach für sich lassen kann, sondern da wird es eben dann interessant, relevant und vor allem eben durch diese rechtspopulistischen Einstellungen viel, viel anschlussfähiger in die Mitte unserer Gesellschaft. So, Verschwörungsmythen hatte ich ja schon angedeutet, total spannendes Thema, haben wir neu aufgenommen Kann ich jetzt an dieser sozusagen Stelle nicht näher drauf eingehen, aber das ist ein ganzes Kapitel dazu im Buch. Schauen Sie sich's mal an. Jonas Rees und Pia Lamberti haben da ganz viele spannende Untersuchungen angestellt. Und was uns halt mit der Mitte-Studie getroffen hat, ist vielleicht so ein Stück weit der letzte Punkt. Sie sehen, ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten. Jeder zweite Befragte hat da gesagt, ja, teils oder ganz. Und dazu nochmal ein weiteres Viertel, ah, vielleicht. So, nun kann man natürlich sagen, klar, der Lungenarzt, der sich zum Dieselskandal geäußert hat, war auch ein angeblicher Experte und man kritisch Sachen betrachten, ist ja erstmal was Positives. Es ist aber eben tatsächlich so, dass wir auch in der Rezeption unserer Studie gemerkt haben, die vergangenen Jahre gab es immer Gegenwind. Da kann man drüber diskutieren, ob die Fragen die richtigen sind, ob wir jetzt ein Problem mit Rechtsdruck haben oder nicht, ob man die Zahlen richtig deutet. Was uns dieses Jahr massiv getroffen hat, und das passt eben dann ganz gut ins Bild, ist, dass die grundsätzliche Wissenschaftlichkeit dieser Studien in Zweifel gezogen wurde. Das kratzt so richtig am Fundament. Da sagt man eben nicht mehr, ich finde die Ergebnisse doof, die ihr habt, sondern es wird einfach gleich gesagt, ihr habt ja gar keine Ahnung und sowieso ist das ja alles Humbug. Und das macht natürlich eine Debatte total schwer. Und wenn man dann eben zum Beispiel sieht, dass 12% der Befragten gesagt haben, Studien über den Klimawandel sind gefälscht, also da steht nicht, na, kann man kritisch betrachten, muss man mal hinterfragen. Da steht, sind gefälscht. Und das sind 12%. Und das ist halt einfach ein total spannender Themenbereich, der, glaube ich, auch die nächsten Jahre nicht unrelevanter wird. So, jetzt genau sind wir bei der Demokratie vom Anfang und das ist auch mein Ende. Ich hatte ja von der Gleichzeitigkeit berichtet. Also auf der einen Seite die theoretisch hohe Akzeptanz von Demokratie, auch eine hohe Akzeptanz der Europäischen Union als friedenssicherndes Konstrukt, prinzipiell eine Anerkennung von sozusagen pluralistischen Werten, dass man Minderheiten auch schützen müsse und gleichzeitig dann aber dieselbe befragte Stichprobe sagt, dass man im nationalen Interesse eben auch mal gleiche Rechte für alle mal beschneiden müsste. Das ist halt komplett konträr dessen, was, wenn man sagt, man muss Minderheiten schützen. Und wie das eben zusammengeht, also Theorie und Praxis von Demokratie, da kommen wir dann mit der politischen Bildung ins Spiel und mit der Politikberatung, da kommt Zivilgesellschaft ins Spiel, da kommen eben Menschen wie Sie ins Spiel, die sich für solche Abende hier Zeit nehmen und mit uns debattieren wollen. Das finde ich ganz toll. Und darüber könnten wir dann vielleicht im Anschluss reden. So, die Zusammenfassung haben Sie alles schon gehört, das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Ein wichtiger Aspekt ist, dass wir bei Gewerkschaftsmitgliedern einen etwas höheren Ausschlag beobachten mussten dieses Jahr. Ich bin da ganz vorsichtig, weil erstens war die Stichprobe nicht so ganz groß, zweitens können wir nicht sagen, ob das jetzt übermäßig ehrenamtliche oder hauptamtliche GewerkschafterInnen waren, ob das jetzt durch Zufall vielleicht gerade alles Männer Ü60 waren oder gerade irgendwie niedrig gebildetere Ruhrpottarbeiter, also was auch immer. Ne? Also wir wissen nicht ganz genau, wie sich diese Stichprobe zusammensetzt. Das ist ein Trend, den wir näher beobachten müssen. Ich glaube aber, dass gerade auch Gewerkschaftsmitglieder zum Beispiel sehr viel sagen, politischer teilweise durchs Land gehen und vielleicht auch empfänglicher sind für die Probleme, die unsere Gesellschaft so hat. Vielleicht hat es was damit zu tun, kann ich nicht so richtig sagen, aber war ein Befund dieses Jahr, den ich zumindest nicht verschweigen möchte. Das mit den jungen Menschen hatte ich schon gesagt, das mit dem Osten hatte ich schon gesagt. Wir sind, glaube ich, wirklich durch. Und die Empfehlungen, die lasse ich einfach mal so auf Sie wirken. Aber ich glaube eben, dass politische Bildung und eben miteinander debattieren, Mündigkeit und so eine große Rolle spielen. Sie haben eine konkrete Nachfrage? Ich hatte, wir haben tatsächlich nachweisen können, dass Alter eine Rolle spielt, was sozusagen Abwertung von anderen Gruppen angeht. Es ist vielleicht auch nicht ganz überraschend, dass wenn man eben schon ein Stück weit durchs Leben gelaufen ist, man vielleicht ein bisschen kritischer auf die Welt blickt. Und wir haben sozusagen, das hatte ich vorhin ja gesagt, dass junge Menschen tendenziell sozusagen eigentlich ein bisschen niedriger in ihren Ausschlägen sind, was quasi Abwertungstendenzen angeht, das im Alter ein bisschen ansteigt. Und diese Tendenz wäre in der Stichprobe dann natürlich sozusagen da. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte gerade die Ruhrpottarbeiter, wenn man jetzt sich jetzt Kohlekumpel vorstellt, dann sind da tendenziell Männer oder eben in der IG Metall. Und dann hat man eben eine spezielle Stichprobe. Das ist aber eine sehr, sehr gute Nachfrage. Was ja da drin steckt, ist Männer- und Frauenunterschiede, die sind kaum vorhanden. Es gibt tatsächlich in der Einstellungsebene kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen werten zum Beispiel eher Langzeitarbeitslose ab, Männer sind tendenziell fremdenfeindlicher, aber das sind sozusagen ganz kleine Unterschiede, die man auch nicht zu sehr auf die Waagschale werfen kann und muss. Also von daher in der Einstellungs- und Taten, Wortebene sind wir sozusagen bei Geschlechtern sozusagen bei fast gleichen Werten. Wie sich das dann im Handlungsbereich umsetzt, dass eben bei quasi rechtsextremen Organisationen tendenziell halt eher jüngere Männer zum Beispiel aktiv werden, ist dann jetzt auch nicht so überraschend, hat aber, glaube ich, nichts mit der Einstellungsebene zu tun. So viel erstmal von mir. Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Und wenn Sie noch Interesse haben, auf der Homepage gibt es auch sozusagen noch mehr Informationsmaterialien. Dankeschön.
Okay, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg heute Abend hierher gefunden haben. Herzlichen Dank auch schon mal an Franziska Schröter für diese unglaublich kompakte, differenzierte Darstellung von diesem wirklich 320-Seiten-Bericht hin von der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit über die neurechte Einstellung. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus ist ja wirklich ein enormes Instrumentarium, was uns die Mitte-Studie hier dieses Jahr zu lesen und zur Verarbeitung geboten hat. Wir sind in Thüringen ja in der ganz glücklichen Situation, dass wir nochmal ein ähnliches Instrument haben, den Thüringen-Monitor, der uns alljährlich auch zumindest auf Ebene der rechtsextremen Einstellung auch zeigt, wie es in unserem Freistaat da beschert ist. Und ich fand ganz interessant beim Lesen, dass obwohl es doch größere Unterschiede in den Zustimmungsraten gibt, doch wesentliche Erkenntnisse ähnlich sind. Also wir haben, der Thüringer Monitor spricht nicht von Stabilität, sondern von Verfestigung von rechtsextremen Einstellungen, aber das sagt im Prinzip das Gleiche. Wir haben ungefähr ein gleiches Niveau von rechtsextremen Einstellungen. Es ist ganz interessant, wir haben auch die Abwertung von Asylsuchenden und von Geflüchteten ist im letzten Jahr nochmal deutlich gestiegen. Das zeigt ja schon, dass dieses Instrumentarium ein Punkt trifft und auch so differenziert, wie es hier dargestellt ist, glaube ich, sehr hilfreich ist für die Debatte. Ich fand besonders interessant, dass du nochmal so gesagt hast, so glaube ich nebenbei, es ist auch ein Stück weit eine Versachlichung von einer Debatte. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Denn wir sehen ja doch bei den erheblichen rechtsextremen Einstellungen, die wirklich harten Sachen, kommen wir hier auf 2,4%. Das kann ja doch mal einiges an hitziger Debatte vielleicht runterpegeln und auch dann wird es sozusagen ein bisschen, steigt es zunehmend. Bei den rechtspopulistischen Einstellungen sind wir, wenn wir ein etwas leichteres Kriterium anschließen, ja so bei um die 40%. Da wird es dann schon sehr, sehr unangenehm. Aber diese Versachlichung, wie kann so eine Studie zur Versachlichung von Diskursen führen?
Ja, es ist halt tatsächlich schwierig, weil es sehr komplex ist und wenn dann sozusagen Medienberichterstattung sich auf ein, zwei Schlagzeilen konzentriert, das ist ja auch irgendwie normal, das ist ja gar kein Vorwurf und dann aber wiederum weitere Menschen nur noch die Schlagzeilen lesen und sich daraufhin sozusagen eine Meinung bilden, anstatt nochmal zumindest in die 9 Seiten Kurzzusammenfassung zu gucken, dann wird es halt schwierig und wir hatten halt tatsächlich eine total aufgeregte Debatte über diese 2 Punkte, dass wir eben Asylfragen so wahr, also alle in die rechte Ecke stellen würden, die da kritisch sind, was eben nicht wahr ist. Und zweitens, dass wir ja die Mitte verloren geben würden. Und dann hat das so überlagert, dass wir eigentlich total spannende Befunde haben, die ja total differenziert sind. Und das haben wir halt schon versucht, in dem Buch eben entsprechend differenziert darzustellen. Und damit gehen wir jetzt in die Lande und versuchen eben ein bisschen sachlicher zu diskutieren und gerade eben, ich meine, das liegt auch mir sehr am Herzen, weil ich in Dresden geboren bin, so dieses Ostbashing teilweise auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch so, also es gibt ja auch total viele Menschen, die ganz wohlwollend irgendwie da hingeguckt haben, was da sozusagen im Osten Deutschlands passiert, aber eben trotzdem vieles nicht verstehen und das ein bisschen zu versachlichen und auch darüber zu reden, dass es da eben auch total unterschiedliche Lebensläufe gibt, Brüche, auch tatsächlich echte Fehler im System, über die man mal debattieren muss und dass eben nicht einfach nur das Bild vom rechten Osten da irgendwie an die Wand genagelt wird, wie eine Monstranz, das ist mir eben schon wichtig und ich glaube, dass wir das eben ein Stück weit auch mit unserem extra Ost-West-Kapitel versucht haben zumindest.
Danke. Genau darauf werden wir uns, glaube ich, jetzt in Diskussion auch ein Stück weit fokussieren, auf die Situation hier im Freistaat in Thüringen. Wir haben den Innenminister, wir haben Georg Mayer heute hier auf dem Podium. Herr Mayer, ich würde Sie ganz gern fragen, wir haben jetzt hier ein Instrumentarium vor uns liegen, was weitestgehend politische und gruppenbezogene Einstellungen misst. Sie müssen sich mit der Situation auseinandersetzen, wenn aus diesen Einstellungen Verhaltensweisen geworden sind. Und wir haben gerade schon gesehen, dass der Zusammenhang auch zu einer Gewaltorientierung, zu einer Neigung, auch Gewalt anzuwenden, bei all diesen Einstellungen relativ hoch ist. Aber Sie müssen sich nicht nur mit dem Phänomen auseinandersetzen, wenn es gewaltvoll ist, sondern es gibt ja auch Verhaltensformen, die zum Beispiel Teil der politischen Partizipation sind. Sie mussten sich in den letzten Jahren ziemlich intensiv damit auseinandersetzen, wie das Versammlungsrecht, wenn angewendet wird, wenn es zu rechtsextremen Veranstaltungen kommt. Vielleicht können Sie so ein bisschen uns zeigen, wo das Phänomen für Sie, wo sozusagen der Umschlag von Einstellung auf Verhaltensebene für Ihre Arbeit überall Anschluss bietet.
Ja, mache ich gerne. Weil tatsächlich für mich ist es dann alltägliche Arbeitspraxis, sag ich mal, die Auseinandersetzung mit Extremismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen, aber natürlich insbesondere in den letzten Jahren, insbesondere die Problematik mit dem Rechtsextremismus. Und ganz interessant ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Rechtsrockkonzerten, es sind zu über 80% Männer. Gut, das sieht man und nimmt man auch schon an, aber es interessant ist auch, dass ganz wenige, ganz junge dabei sind und ganz viele in der Alterskohorte zwischen 30 und 40. Und dann fällt, glaube ich, ein Schluss nicht fern, dass es damit was zu tun hat, sag ich mal, was ist passiert, als diese Menschen jung waren und wo haben sie gegebenenfalls den Anschluss verloren, sag ich mal, an die Demokratie zu glauben. Und das hat natürlich was mit deren Biografien zu tun, so meine These, die jetzt noch nicht empirisch belegt ist. Aber es ist genau die Generation von Jungen, die damals die Wende halt nicht selber betrieben haben, aber die Auswirkungen dann am eigenen Leib erlebt haben, weil sie in jungen Jahren keine Ausbildung gefunden haben, die sie gerne gehabt hätten, sondern eine, die sie nehmen mussten und so weiter und so fort. Also so ein bisschen auf der Verliererseite sind. Und eben auch in dieser Kohorte sind viele Menschen hier aus Thüringen weggegangen. Also die eher offenen, die modernisierungsoffenen Menschen aus dieser Gruppe sind sehr viele weggegangen. Und die da geblieben sind, die sind frustriert und im schlechtesten Falle finden sie den Weg in den Rechtsextremismus über verschiedene Zugänge. Ja? Die gibt es ja, zum Beispiel auch über Rechtsrock, also Musik, aber auch über Kampfsport und so weiter. Also das sind die Zugänge von Menschen, die dann beim Rechtsradikalismus landen und auch eine gewisse Gewaltaffinität haben. Ja. Und das ist schon sehr beängstigend, als ich zum ersten Mal ein Thema war und das selbst erlebt habe, ist in mir was passiert. Das muss ich so sagen, wenn man das nur aus der Zeitung liest, ist es was anderes. Und deswegen habe ich ja auch dann versucht, sage ich mal, nach allen Regeln der Kunst, Wege zu finden, um zum Beispiel jetzt das Phänomen Rechtsrock einzudämmen, über das Versammlungsrecht, was aber gar nicht so einfach ist, weil da ist wiederum ein Grundprinzip unserer Demokratie berührt. Ja? Wenn der gesunde Menschenverstand einem sagt, das muss man doch verbieten, das geht eben nicht. Und das ist so ein bisschen das, was man aushalten muss, den Menschen erklären muss, warum, aber gleichzeitig auch mal kreativ an die Sache rangehen muss, um dagegen vorzugehen. Und da sind uns jetzt auch ein paar Erfolge geglückt, das ist schön, aber das reicht natürlich noch nicht und wer weiß, wie das jetzt in dieser Rechtsrocksaison weitergeht, ob wir da auch wieder Erfolge erzielen können, bleibt mal dahingestellt.
Danke. Ich glaube, zu dem Punkt werden wir gleich auch nochmal kommen. Ich möchte nur vorher Romy Arnold mit ins Gespräch reinholen. Romy Mobit, Eva hat es vorhin angekündigt, ist als Beratungsstelle auch Anlaufstelle für Kommunen, für BürgerInnen, für Vereine, die sich mit Phänomenen des Rechtsextremismus, der extremen Rechten bedroht oder beschäftigen. Sagen wir es mal etwas niedrigschwelliger. Damit bekommt ihr tatsächlich sozusagen vom Phänomen, von der Einstellungsebene bis hin zum massiven Verhalten, bis zur massiven Gewaltanwendung her, alles mit. Wie könnt ihr diese Studienergebnisse für eure Arbeit verwenden? Was spielt es für euch für eine Rolle, diese Studie mit im Rücken zu haben?
Hallo, also Ich versuche es in zwei Schienen zu beantworten. Zum einen ist der Kampf, den wir ja auch führen an der Seite der Zivilgesellschaft, zum Stärken von Menschen, die sich vor Ort einsetzen, auch schon eigentlich immer so ein bisschen ein Kampf gegen die Gleichsetzung gewesen. Herr Meyer hat es jetzt gerade unbewusst, glaube ich, und gar nicht böse gemeint, tatsächlich auch fast auf den Punkt gebracht mit, ich setze mich aus mit Extremismus in den unterschiedlichen Ausprägungen. Und jeder, der zivilgesellschaftlich gegen rechts aktiv ist, ist früher oder später, wahrscheinlich eher früher als später, schon mal damit in Kontakt gekommen, dass man gesagt wird, ja, wir müssen was gegen die Nazis machen, aber auch genauso gegen die ganzen Linken. Und jetzt haben wir, wenn wir damit in die Debatte gehen und als eine Organisation, die schon lange die Extremismustheorie ablehnt, und ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ausschweifend und theoretisch werden, jetzt haben wir mit der Mitte-Studie seit Jahren, übrigens auch genauso mit dem Thüringen-Monitor, eine Studie, die den diffusen Begriff versucht, das ist ganz gut zusammengefasst, mit das zu versachlichen, zu sagen, wovon sprechen wir denn hier eigentlich, wenn wir von Rechtspopulismus, Rechtsextremismus sprechen? Was sind eigentlich diese diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wo den Menschen die Gleichwertigkeit abgezogen wird? Ja, also wir haben nicht nur eine Klarheit, relative Klarheit der Begriffe, die hier vonstatten gehen, mit denen wir argumentieren können, sondern wir können halt auch genau sehen, wie viele Menschen betrifft das eigentlich, wenn wir davon sprechen? Na, haben wir denn überhaupt so eine Mitte, wie man sagt, von dem sich was Rechtes und was Linkes irgendwie abspaltet? Und in dem Zusammenhang, was ist denn dann eigentlich irgendwie Linksextremismus? Also es hilft tatsächlich sehr, sehr viel in dieser Debatte und hat auch dazu geführt, dass wir da ein paar Schritte weitergekommen sind und es eben auch mal eine Zeit gab, wo man nicht mehr unbedingt von dieser Gleichsetzung gesprochen hat mit ich bin genauso gegen rechts wie gegen links, weil man eben schon sieht, es ist eine ganz andere Problemlage, über die wir hier sprechen. Leider beobachten wir, dass das aufgrund auch verschiedenster Akteure wieder so ein bisschen einen Backlash gibt, dass wieder sehr viel von dieser ganzen Gleichsetzung gesprochen wird. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, diese Debatten zu führen und bin dann auch sehr dankbar, wenn es dann solche Veranstaltungen gibt, um das einen in die Erinnerung zu rufen. Und die andere Seite ist, dass es trotz, dass wir ja wirklich beängstigende Zahlen haben und wir reden ja, ich hatte jetzt noch mal ganz kurz, als die Zahlen vorgestellt wurde, mich zu Frau Schmidtke umgedreht und gesagt, wie waren denn noch mal die Zahlen für Thüringen bei diesem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, wo Sie ja gesagt haben, das ist zwar schlimm, jeder Einzelne, aber es ist jetzt, na, wir reden hier von minimalen Zahlen, wir reden in Thüringen von 20% geschlossen. Das heißt, wir gehen durch die Innenstadt, 1, 2, 3, 4, 5, zack. Und auch trotz, dass das hier eine ganz andere Lage nochmal hat, ich versuche das immer so ein bisschen, dass man nicht rausgeht und sich denkt, ach du je, oh, ist ein bisschen locker, aber ganz gut. Für die Menschen, die sich damit auch nicht tagtäglich beschäftigen, ist es auch nochmal eine Argumentationsgrundlage, um zu sagen, ne, wie gravierend ist es denn eigentlich? In welchem Ausmaß sprechen wir das? Und ja, es ist in der Tat ein Problem. Und wir haben ja nicht nur mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu tun, die zu uns kommen und wo man sagt, die haben jetzt höchstwahrscheinlich schon so ein bisschen ein Problembewusstsein, schließlich haben sie sich ja bei uns gemeldet und wollen was dagegen machen. Nee, wir haben auch mit Behörden zu tun, wo man auch ein bisschen davon abhängig ist, dass man einen fitten Behördenleiter hat, der sagt, ich möchte gerne meine Leute hier zum Beispiel schulen. Und da ist es als Einstieg in die Problemlage immer sehr gut, wenn man diese Argumentationsgrundlage dann auch hat.
Wir werden die Diskussion auch in noch nach einer Runde öffnen. Ich versuche so ein bisschen verschiedene Diskussionsstränge aufzumachen, sodass Sie so ein bisschen sehen, die Bandbreite des Themas, die wir auch noch im Laufe des Abends bearbeiten können. Herr Meyer, ich würde ganz gern noch mal zurück auf das, was Sie eben schon ein bisschen angesprochen haben, das Versammlungsrecht. Es ist heute in den Medien so ein bisschen rumgegeistert, eine Beschlussvorlage, die Sie gemeinsam mit dem sächsischen Innenministerium erarbeitet haben. Es gibt ja schon etabliert eine Zusammenarbeit zwischen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, auch in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, insbesondere eben auch bei rechtsextremen Veranstaltungen. Und da plädieren Sie eben gemeinsam mit dem sächsischen Innenministerium dafür, und das haben Sie eben gerade schon so ein bisschen gesagt, mal kreativ zu denken. Ne? Also bei einem möglichen Verbot von rechtsextremen Veranstaltungen auch mal nach den Hygienevorschriften zu fragen, nach dem Wegerecht und nach den Brandschutzverordnungen. Das ist im letzten Jahr eben vereinzelt auch gelungen, aber dennoch, als ich es gelesen habe ich gedacht, das ist keine ganz befriedigende Lösung. Und auch das haben Sie so ein bisschen angedeutet. Und ich glaube, Sie haben sich ja auch am Anfang Ihrer Legislaturperiode im Amt als Innenminister vorgestellt. Sie könnten da vielleicht etwas deutlicher am Versammlungsrecht auch etwas drehen. Aber ich frage mich immer, warum geht es nicht auf einer inhaltlichen Ebene? Warum kann man nicht zum Beispiel sagen, hier gibt es Kinderrechte, den Kinder- und Jugendschutz zum Beispiel, den man reinholen kann? Warum können Versammlungen, gerade wenn sie, wie es wir in Thüringen häufig gesehen haben, eben auch Einnahmen produzieren und damit eben schon gefragt werden kann, ob es sich hier noch um Versammlungen handelt. Warum kann das nicht anders mit Auflagen belegt werden?
Also das ist jetzt eine ganz gar nicht so einfache Geschichte, um das jetzt so rüberzubringen, dass es nicht in ein juristisches Fachseminar, obwohl ich kein Jurist bin, bin ich mittlerweile im Versammlungsrecht ziemlich tief drin. Vielleicht mal Folgendes vorab. Ich möchte, dass Rechtsrock aus Thüringen verschwindet, und zwar komplett und vollständig. Aber die Herausforderung liegt eben darin, dass sich die Nazis auf ein Recht berufen, was sie als erstes abschaffen würden, wenn sie an die Macht kämen. Versammlungsfreiheit. Das, was die Menschen hier ja auch erkämpft haben vor 30 Jahren. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig rangehen. So. Das kann man machen, indem man im Versammlungsrecht zum Beispiel Auflagen formuliert. Auflagen zum Beispiel Alkoholverbot, Flaschenverbot. Dann gibt es weitere Auflagen, tatsächlich auch Hygieneauflagen. Weil wer eine Versammlung macht, der muss auch irgendwo dafür Sorge tragen, dass Dixi-Klos da sind und so weiter und so fort. Das muss eingehalten werden und das machen wir in diesem Zusammenhang. Da muss man aber die Versammlungsbehörden in den einzelnen betroffenen Ortschaften, und Sie müssen sich das vorstellen, das kommt manchmal über einem wie eine biblische Plage, wie die Heuschrecken, die über einem kommen, man denkt an nichts Böses und plötzlich wird ein Nazi-Konzert in meinem Zuständigkeitsbereich angemeldet. Ich hatte damit noch nie was zu tun und deswegen sind wir jetzt von Seiten des Landes dazu übergegangen, eine sogenannte Taskforce haben wir gegründet, um den Kommunen hier Hilfestellung zu leisten. Was könnt ihr tun, um es den Nazis so schwer wie möglich zu machen? Weil verbieten kann man es nicht. Übrigens muss man eine Versammlung gar nicht anmelden, die muss man nur anzeigen. Jeder von uns kann eine Versammlung machen. Und da gibt es viel Freiheit. Und das ist auch gut so, weil das ist unsere Demokratie, das ist das Kernelement. Nichtsdestotrotz, warum machen die Nazis das? Die machen das nicht um Versammlungen, die machen Pseudo-Wortbeiträge, sondern die wollen damit Geld verdienen. Die wollen Geld verdienen, um es wieder in die Strukturen zu stecken. Und wir sind jetzt dabei, einen Weg zu entwickeln, um das mal höchstrichterlich, also sprich vom Verfassungsgericht in Karlsruhe, überprüfen zu lassen. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen einer kommerziellen Veranstaltung und einer Versammlung? Das ist wiederum auch nicht so einfach, weil auch ganz normale Parteien wie die meinige oder auch die CSU, wenn sie den politischen Aschermittwoch macht, dann nimmt sie Eintritt und die Leute müssen was für die Getränke bezahlen und am Ende bleibt ein dickes Plus übrig. Und das ist auch legitim. Also auch da muss man wieder aufpassen. Wir versuchen das, ein ganzheitlicher Ansatz mit Möglichkeiten im Versammlungsrecht, aber eben auch mit dem Gang nach Karlsruhe. Nur ich als Minister kann nicht nach Karlsruhe gehen. Dieser Weg steht mir nicht offen, das müssen dann Privatleute machen, die von Rechtsrock tangiert sind. Also gibt verschiedene Möglichkeiten, dass uns zum Beispiel in Magdala jetzt der Zufall zur Hilfe kam, weil die Nazis wollten einen Feldweg benutzen, den man versehentlich 1990 bei der Umschreibung der Grundbücher nicht öffentlich gewidmet hat. Also so ein Zufall, der kommt einem nur einmal im Leben zur Hilfe. Und dann hat der Bürgermeister von Magdala, mutig wie er war, gesagt, ich sperre diesen Weg. Und eine mutige Amtsrichterin in Weimar hat gesagt, und diese Entscheidung steht, und dann war eben Feierabend für die Nazis auf dem Gelände. Die sind dann nach Apolda ausgewichen. Das war eine traurige Geschichte. Wir haben einen Erfolg erzielt. Auf rechtsstaatlicher Basis. Aber natürlich war das im Endeffekt ein, wie soll man sagen, ein kreativer Seitenkanal, den man immer in Frage stellen muss. Ja, Sie sehen also, man ist da ein bisschen auf einem schmalen Grat unterwegs.
Danke. Romy Arnold, nochmal. Ich habe noch so ein Zitat im Kopf von Sandro Witt, der ja im Trägerverein von Mobit ist und über die sozusagen staatlicher Auseinandersetzung innerhalb Thürings mit dem Phänomen des Rechtsextremismus interviewt wurde und gesagt hat, also was man Georg Meyer wirklich zugute halten muss, ist, dass er seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal in Thüringen das Thema wieder richtig angefasst hat. So habe ich zumindest Sandro Witt ungefähr im Ohr, aber da wäre noch viel Luft nach oben. Kannst du uns sagen, wo die Luft nach oben ist?
Die Luft nach oben, ja, also definitiv sehen wir, dass was passiert, dass was gemacht wird, dass das Thema sehr ernst genommen wird. Das ist eine Ernsthaftigkeit, die manchmal öfter, häufiger von anderen Innenministern vermisst wurde. Wir werten auch die Erfolge durchaus von den Konzerten und auch, dass die Leute vor Ort nicht im Stich gelassen werden. Was wir meinen, wenn wir davon sprechen, dass wir Luft nach oben haben, ist so ein bisschen die Frage nach Kontinuität. Das ist jetzt kein persönlicher Angriff, um Himmels Willen. Nach so einer kurzen Zeit kann man jetzt noch nicht sagen, Kontinuität, ich mache das jetzt 2 Jahre, das ist dann immer noch eigentlich keine richtige Kontinuität, ist aber der Zeit geschuldet. Aber das Problem zur Chefsache zu machen, ist das eine, ist dann wieder loszulassen, falls es denn so ist, ist so ein bisschen das andere. Und es gibt außerhalb dieser großen Rechtsruck-Events noch jede Menge andere Veranstaltungen. Es gibt da sehr, sehr viele kleine Demos, es gibt sehr, sehr viele Veranstaltungen, also diese Veranstaltungen, die gerne auch mal so als Privatveranstaltung irgendwie getarnt sind, ohne dass da jemand mal auf die Idee kommt nachzufragen, naja, da kursieren überall Flyer am Netz, da wird die rechte Szene mobil gemacht, wie begreifen wir das und wie gehen wir eigentlich damit um? Und da haben wir in Kirchheim Hotspots, die weitestgehend ignoriert sind und wo zivilgesellschaftliche Akteure seit Jahren, und wir sprechen da wirklich so von einem Zeitraum von 10 Jahren, da gegen so eine rechte Immobilie ankämpfen und dort einfach auf verlorenen Posten stehen und dort Bundesparteitage abgehalten werden und Liederabende und was die Szene alles so an schöner Erlebniswelt zu bieten hat und das aber außerhalb dieses Fokus stattfindet. Ne? Also da wiederum sind dann Leute, die sich dann wieder im Stich gelassen fühlen und eventuell sogar noch in irgendeiner Form kriminalisiert werden für ihr Engagement, aber da komme ich gleich auch nochmal drauf. Was wir brauchen, ist der Aufbau von einer richtigen Fachkompetenz in der Thüringer Polizei, dass die Menschen, die innerhalb der Polizei Ahnung haben von dem Thema, Ahnung haben auch von der Szene, Ahnung von der Logik, ne? Also das ist ja, wenn man sich da reindenkt, eine Weile damit beschäftigt, man wird ja schier wahnsinnig, weil die ja also eine wirklich eigene Systemlogik, eine eigene Blase haben und da gibt es Menschen in der Thüringer Polizei, die ja dann auch in so eine Taskforce auch einfach reingehören, die wissen, was mache ich jetzt eigentlich im schönen Eichsfeld, wenn dort der Eichsfeldtag als Familientag angekündigt wird und die Behörde nicht so ganz der Meinung ist, dass man das eventuell unter Jugendschutz stellt. Na, wie kann man da argumentieren? Wie kann man da irgendwie vorgehen? Leute, die fit sind im Versammlungsrecht, die Lieder kennen, geht's ja auch damit los. Wir haben Polizistinnen, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Man hört sich mal so eine Rechtsrock-Veranstaltung an, wenn man es unbedingt muss, machen sie es nicht, das ist schrecklich. Aber das ist ein Gebrülle und ein Gekäse und da wird da auch szenekundige Menschen wissen da nicht immer, was da jetzt unbedingt gerade für ein Lied kommt. Und da würde es zum Beispiel sehr helfen, wenn man innerhalb der Polizei noch stärker so einen Fokus drauf legt, dass fachkundige PolizistInnen ausgebildet werden und dann eben auch da landen, wo sie tatsächlich irgendwo was machen können und dieses Wissen auch umsetzen. Weil ich es eben schon mal gesagt hatte und ich finde es extrem wichtig, uns ist es immer wichtig, dass das auch aus Versehen, diese Gleichsetzung eben nicht passiert, weil es gibt eben einen Unterschied, ob ich politisch handle oder politisch agiere oder agitiere, weil ich Menschen in ihrer Gleichwertigkeit abwerte und es ist ein Unterschied, ob ich politisch agitiere, weil ich mich diesen Menschen in den Weg stelle und das meinen wir dann auch immer, wenn wir so ein bisschen von der Klarheit der Sprache reden, also nicht gleichzusetzen, aber Dinge eben auch beim Namen nennen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Absatz, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf und ich habe viel zu viele Klebezettelchen da reingemacht, um mich da jetzt noch auf die Stelle durchzufinden, aber wo es dann um die Frage geht, ne? Wovon sprechen wir, wenn es darum geht, dass die Meinungsfreiheit eben in Frage gestellt wird? Und es gibt PolitikerInnen, wie gesagt, ich rede jetzt hier gar nicht mehr persönlich, ich rede jetzt schon im Allgemeinen. Es gibt PolitikerInnen, die sich gerne mal solchen Aussagen eben auch bemächtigen, weil sie eben sehen, ja, uns kommen hier auch die Wähler abhanden und die waren irgendwie mal bei uns und wir sehen die Wählerwanderung, jetzt sind die woanders und das eben einfach mal so ein bisschen zu übernehmen, ist eine Strategie, die tatsächlich diskutiert wird. Aber auch hier müssen wir uns angucken, wenn wir jetzt gerade die Übersicht gesehen haben, es gibt Wähler bei der AfD, die AfD nicht wählen, obwohl sie rechts ist, sondern eben weil, genau deswegen, weil sie endlich dieses Spektrum besetzen. Und da ist dann wirklich die Frage, ob man da öffentlich diskutieren sollte, ob man die zurückgewinnen will, indem man eben selber auch mal fragt, na, haben wir denn vielleicht eine Meinungsdiktatur von Linksgrün-Versifften? Gut, das wird jetzt tatsächlich kaum jemand sagen, aber da haben wir also quasi in diese Debatte so mit einzusteigen und sich das irgendwie so anzunehmen. Deswegen ist so eine Klarheit der Sprache eben eine sehr, sehr wichtig und da nicht so auf Argumentationsfallen einzugehen. Und ich könnte da jetzt noch ganz viele Sachen nennen, aber ich glaube, wenn wir jetzt über die Luft nach oben, die jetzt ganz konkret gemeint war, habe ich es jetzt beantwortet und alles andere dann gerne nochmal in der späteren Nachfrage.
Genau, bevor die Luft ausgeht, schauen wir nochmal rüber zu Herrn Mayer, der, glaube ich, nochmal reagieren möchte.
Ja, also ein bisschen möchte ich meine Polizei, und ich sage ganz bewusst auch meine Polizei, weil ich mich mit der Polizei in Thüringen zutiefst identifiziere. Und auch wenn es sicherlich auch in Einzelfällen Dinge gibt, die nicht optimal sind, aber wir haben in der Thüringer Polizei das auch in der Polizeischule ist schon seit Jahren zum Thema gemacht. Professor Leit, der Leiter bis vor kurzem in der Polizeischule, Sozialwissenschaftler von Ausbildung her, hat Partnerschaften geschlossen mit dem Zentralrat der Sinti und Roma und mit dem Buchenwald-Komitee. Und wir haben das, ich persönlich selbst habe bei den jungen Anwärtern im Audimax eine klare Ansage gemacht, was Polizisten eigentlich auch ein Stück weit brauchen, weil es dann doch ein hierarchisch aufgebauter Apparat ist, auch von oben eine klare Ansage, was ihre Aufgabe ist. Und ihre Aufgabe ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, und das tun sie auch mit Masse. Das ist, wie gesagt, im Einzelfall auch immer mal bei einzelnen Polizisten, weil sie tatsächlich Tag ein, Tag aus mit auch der Schattenseiten unserer Gesellschaft konfrontiert werden, Gedankengänge gibt, die in Richtung Rechtspopulismus oder vielleicht sogar noch weiter rechts gehen, das kann ich nicht ausschließen. Aber wir gehen dagegen vor, auch innerhalb der Polizei, klären auf, Prävention ist das große Thema. Wir haben jetzt auch einen Landespräventionsrat eingerichtet, den Professor Lai leitet, wo wir dagegen vorgehen, um auch, sage ich mal, in der Gesellschaft generell das Thema Radikalismus zur Sprache bringen. Übrigens haben wir auch Experten für Rechtsrock. Die sind zwar nicht aus Thüringen, sondern aus Sachsen-Anhalt. Die sind aber immer da, wenn die Nazis Konzerte machen, und die erkennen sofort, wenn indizierte Lieder gespielt werden. Und dann wird jetzt auch sofort eingeschritten und das unterbunden. Ich muss nicht als Bundesland immer alles im eigenen Land haben, sondern wenn ich Experten habe aus anderen Bundesländern, und deswegen arbeiten wir auch mit anderen Bundesländern zusammen, dann kann ich sie reinholen. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine wichtige Botschaft. Wie gesagt, im Einzelfall mag es bei der Polizei Probleme geben, aber nicht generell.
Wenn ich darf, würde ich dazu wirklich nur zwei Sätze sagen. Die Polizei ist eben auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und genauso wie wir eben in der Gesellschaft sagen, über die breite Masse eben rechtspopulistische und teilweise rechtsextreme Einstellungen messen können, ist das sicherlich eben auch für die Polizei zutreffend. Und genauso wie Sie das auch gesagt haben, erstens die klare Ansage ist, glaube ich, das Wichtige, diese Haltung, dass man eben als, sagen, in dem Fall, sagen, Dienstherr auch nochmal klar sagt, was euch wichtig ist, das finde ich super bemerkenswert. Und Prävention ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Und zum anderen ist es eben klar so, dass wir eben wahrscheinlich in der Polizei genauso, also vielleicht, das ist meine persönliche These, müsste man mal eine Studie zu machen, höher als die 2-3%, einfach eben auch, weil Sie das ja schon klar gesagt hatten, es ist ein hierarchisches System, es gibt vielleicht ein paar Gründe, warum manche einzelne Menschen zur Polizei gehen oder eben auch zur Bundeswehr oder so, und dementsprechend ist das vielleicht eine spezielle Struktur, aber Spiegelbild unserer Gesellschaft, und das ist gut, dass man hinguckt und dass man eine klare Ansage macht, und das finde ich bemerkenswert und wichtig, und dafür schon mal vielen Dank.
Das letzte Wort an dieser Stelle hat Romy Arnold. Danach, ich merke, Sie haben Fragen und Sie wollen in die Diskussion einsteigen. Danach können Sie das gern tun. Ich habe noch eine ganze Reihe weitere Fragen, falls es dann irgendwie stockt, aber Sie sind also gleich dran.
Nur zur Klarstellung, ich hatte die Polizei mit keinem Wort angegriffen, aber man kann sich da trotzdem davor stellen, in der Rolle des Innenministers. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon bemerkenswert, wenn wir davon sprechen, dass Thüringen Hotspotland des Rechtsrock ist, nicht darauf Wert zu legen oder beziehungsweise zu sagen, man kann die sich auch von außen holen, klar, kann man auch. Bei der Masse und Häufigkeit, die wir haben, würde es sich doch aber, glaube ich, lohnen, einen eigenen ExpertInnenpool für genau diese Fragen in dem Hotspotland zu haben.